30 Minutes left.
Das fiept ja.
Komisches Geräusch.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von 30 Minutes Left, lieber Arne. Ich krieg das gar nicht auf.
Hallo, lieber Holger, hallo, liebe Hörer. Musstest du gerade überlegen, wie dieser Podcast heißt, weil du so viele andere Projekte hast?
Habe ich überlegt? Nee.
Der Drink ist komisch.
Wir trinken Schlumpfbeerensaft.
Genau, es ist Bobba Blue. Und
mit 26 Milligramm pro 100 Milliliter Koffein. Es hat so eine Verpackung, also es ist eine Glasflasche mit so einem, kein Kronkorken, sondern so ein Verschluss, den man so mit dem Finger aufmacht, wo man sich dann hinterher einmal einen Verschluss dran schneidet, weil man daran rumspielt. Sowas wie früher, als es noch Jever Dark gab, der hatte auch so einen Verschluss und dann konnte man sich immer gut dran schneiden. Deswegen das Erste, was man machen muss, diesen Verschluss wegwerfen.
Ah.
Sonst hat man blutige Finger.
Das amerikanisches Bier hat es auch, glaube ich.
Manchmal, ja. Manchmal hat amerikanisches Bier auch diesen Drehverschluss.
Ja, stimmt. Mhm. Und die Flasche hat übrigens Handgranatenform, deswegen passt halt auch dieser Griff am Deckel, womit man das dann aufreißt. Und dann kann man den ganzen Drink auch direkt wegschmeißen, wenn man das abgerissen hat.
Schmeckt jetzt nicht so schlecht, aber schmeckt auch irgendwie sehr, sehr künstlich.
Ja, stimmt.
Und es ist, dadurch, dass es eine Flasche ist, sieht man, wie die Kohlensäure drin aufsteigt und sie steigt halt sehr schnell auf. Das ist sehr, sehr kohlensäurehaltig. Also viele kleine Kohlensäuren.
Sagt man das so?
Hey, ich sag das jetzt so, ja.
Sehr gut.
Erstmal eben weg vom Computer.
So. Du warst Sport machen.
Ja, wir hatten Stadtpark-Triathlon, das war sehr nett. Der Stadtpark-Triathlon ist ein kleiner Triathlon hier im Stadtpark in Hamburg, der vom FC St. Pauli von der Triathlon-Abteilung veranstaltet wird. Und das wird jetzt viele sicherlich nicht wundern. Ich bin Mitglied in der Triathlon-Abteilung vom FC St. Pauli und deswegen war ich dort auch beteiligt. Also ich habe da nicht nur mitgemacht im Rahmen der Verbandsliga in Hamburg, also als Starter, sondern ich war dann hinterher auch der Moderator. Das war sehr lustig. Die ersten 2-3 Stunden hat das eine andere Kollegin von einer Abteilung übernommen. Und als ich dann ins Ziel gelaufen bin, hat sie schon gerufen, ah, da kommt unser Moderator, ich werde abgelöst. Ja. Das war sehr, sehr lustig.
Bist du dann direkt vom Laufen auf die Bühne gesprungen und hast dann den Leuten was vorgehechelt?
Ich bin noch kurz in den Helferbereich, habe mir mein Helfer-T-Shirt und meinen Helferausweis geholt und einen Kaffee und bin dann aber direkt nach vorne, ja. Das war sehr, sehr lustig und hat auch sehr viel Spaß gemacht. Also ich habe dann einige natürlich Bekannte, nicht nur von der Triathlon-Abteilung so gesehen, sondern auch an die ich anderweitig kannte. Zum Beispiel Marcel, den ich eigentlich nur von Twitter und Instagram kannte. Den habe ich dort getroffen und das war sehr nett. Ich hatte dann so einen kleinen Computer vor mir, wo ich dann mal gesehen habe, wer übers Ziel gelaufen ist. Ja, und dann konnte ich einmal hinterher sagen, ja, und jetzt im Ziel ist auch die Stefanie. Eine sehr gute Zeit, liebe Stefanie. Und solche Sachen. Gut, ja. Also das, ja, war ganz nett. Was ich auch machen musste, etwas, was ich nicht so gerne mache, ist Werbung. Also ich musste die Sponsoren natürlich durchsagen ab und zu. Das gehört halt dazu. Die ermöglichen das Ganze ja auch. Aber ich mache ja ungern Werbung so selber. Mhm. Deswegen gibt es ja auch in meinen Apps keine Werbung. Deswegen gibt es ja in unserem Podcast keine Werbung. Und ja. Deswegen war das ein bisschen doof, aber ich habe es trotzdem gemacht und es war okay.
Macht man ja auch für einen guten Zweck.
Genau. Ja, wie sieht's bei dir aus mit Sport und so?
Ich komme momentan zu nichts. Irgendwie bin ich völlig fertig die ganze Zeit. Also ich bin gereizt, ich bin irgendwie platt. Ich weiß nicht genau, woran es liegt, aber es ist jetzt einige Wochen so und ich weiß nicht so ganz genau, wie ich damit umgehen soll, ob es irgendwie zu viel Stress hat oder was. Also
du brauchst Urlaub.
Es kommt mir nicht so vor. Ja, ich glaube auch tatsächlich, ich brauche irgendwie Urlaub. Was mir tatsächlich aber geholfen hat, mich so ein bisschen wieder zu fassen, zu sammeln, ist das Buch Das Hindernis ist der Weg von Ryan Holiday, weil das nämlich einfach beschreibt, im Grunde so eine Art Gelassenheit zu zeigen und Dinge einfach so hinzunehmen, wenn man sie nicht ändern kann. Und das hat mich halt wieder so ein bisschen geerdet, weil ich mir einfach klar mache, dass ich viele Dinge nicht ändern kann. So, ne? Wenn irgendwie mein Kind hier die Müsli-Schüssel mit dem Müsli irgendwie auf den Fußboden geschmissen hat, dann ist es halt so. Dann hilft es überhaupt nicht, wenn ich mich irgendwie aufrege oder so oder oder mich da ärgere, weil das ist dann halt passiert so, ne? Man hätte es da verhindern können, aber in dem Moment ist es eben zu spät und dann kann man da auch nichts mehr dran machen, dann räumt man es halt auf, so, fertig.
Und naja, man hat im wirklichen Leben keine Zurückspulfunktion.
Genau, richtig. Und deswegen lohnt es sich auch überhaupt nicht irgendwie, Dinge irgendwie zu bedauern, die man nicht ändern kann. Also, so, und dass dieses Buch halt, das erzählt es einigermaßen.
Mhm.
Und ansonsten Sport, ich habe halt diesen Halbmarathon jetzt demnächst zu laufen. Ich werde auf jeden Fall antreten, aber ich habe kaum trainiert. Also ich bin neulich irgendwie mal 8 Kilometer gelaufen, aber ich war ziemlich lahm dabei. Und mein Knie macht auch immer noch Probleme. Also ich weiß nicht, ob ich tatsächlich die 21 Kilometer überhaupt durchhalten werde, aber es ist lustig genug und ich probiere es aus. Also
ist das der Heller Halbmarathon?
Genau, der einmal durch die Hamburger City läuft.
Ja, ein sehr schöner, den bin ich auch schon ein paar Mal gelaufen. Zweimal, glaube ich.
Mhm.
Ja. Aber dieses Jahr bin ich nicht dabei.
Ich hatte mich halt in unweiser Voraussicht letztes Jahr direkt angemeldet, als es ging. Und jetzt bin ich halt verletzt seit Ewigkeiten und es macht einfach keinen Spaß. Und deswegen, ich habe es halt bezahlt, deswegen werde ich auf jeden Fall antreten. Aber ich bin nicht so motiviert wie letztes Mal.
Ja, ich habe nächstes Wochenende die St. Pauliade.
Mhm.
Das ist ein Fußballturnier der St. Pauli-Abteilungen. Also da spielt dann die Tischtennisabteilung gegen die Basketballabteilung und so.
Ah.
Und da mache ich natürlich mit der Triathlonabteilung auch mit. Das ist, glaube ich, sehr lustig. Und einen Swimming Run mache ich auch noch mit. Das ist auch wieder im Rahmen der Liga, der Triathlon-Liga. Da machen wir einen Swimming Run. Das heißt, wir müssen 800 Meter schwimmen und 5 Kilometer laufen, glaube ich.
Okay. Ein Biathlon quasi.
Quasi ein Biathlon, nur ohne Skifahren und ohne Schießen. Dafür mit Schwimmen und Rennen.
Ja. So wie ein Zehnkampf, nur nicht so viele Sportarten.
Genau, so könnte man das sagen, ja.
Ja. Wo wir vorhin gerade von Werbung sprachen und dass du Werbung doof findest. Was gibt's denn da so Neues?
Ja, da ist heute irgendwie aus heiterem Himmel was rausgefallen, und zwar YouTube Premium. Das ist YouTube ohne Werbung. Das ist voll gut. Also es gab mal eine Zeit lang in den USA YouTube Red. Das war eigentlich genau das Gleiche. Das haben sie jetzt letztens eingestellt. Und jetzt haben sie wohl, ich weiß nicht, ob weltweit, aber auf jeden Fall auch in Deutschland YouTube Premium gemacht. Und da kann man sich für knapp 10 Euro, irgendwie 9,99 Euro, ein Abo klicken, um Musik ohne Werbung zu hören, und unlimitiert. Also so wie Apple Music, nur halt mit auf YouTube. Oder halt für 11,99 Musik und Videos ohne Werbung. Und das ist, glaube ich, ganz cool, weil ich gucke ja doch in letzter Zeit relativ viele Gaming-Videos dort. Also nicht keine Let's Plays, aber es gibt so eine Serie Slopes Game Room und sowas, der so ein bisschen Spielehistorie und sowas zeigt. Und ein paar Leute zeigen, wie sie damals Spiele entwickelt haben. Also es gibt so einen Typ, der hat wohl an den vielen Sonic-Spielen mitgearbeitet und Disney-Spielen für Mega Drive, und der erzählt das halt auch, wie er das gemacht hat. Und das gucke ich halt sehr, sehr gerne. Und wenn ich das jetzt ohne Werbung gucken kann, ist das natürlich umso schöner.
Und das kostet 10 Euro pro Monat.
Die YouTube-Videos kosten dann insgesamt 11,99 Euro, inklusive die Musik. Die ersten 3 Monate sind kostenfrei, also man kann so eine 3-monatige Testphase sich klicken, und dann 11,99 der Alex Olmer, der hat getwittert, dass man lieber über die Webseite als über die App das buchen soll, weil über die App ist es wohl irgendwie nochmal 2 Euro teurer.
Ach, okay.
Also lieber auf der Webseite klicken, und dann kann man, wenn man das haben möchte. Sehr cool.
Ja, schönen Dank, Alex, für den Tipp.
Ja. Ja. Genau. Und
sag mal, weißt du, ob YouTube 4K-Videos anbietet?
YouTube bietet 4K-Videos an, ja.
Hm.
Natürlich nicht alle, aber
naja, die es haben halt.
Ja.
Ich habe mir nämlich einen neuen Fernseher bestellt, der kommt morgen. Ich bin ein bisschen aufgeregt und freue mich darauf, das ist ein 4K-Fernseher.
Dann musst du dir auch den 4K Apple TV kaufen.
Das ist für Ende des Jahres geplant, wenn der dann Dolby Atmos kann. Weil das war sowieso geplant und jetzt dann mit dem 4K-Fernseher kann ich das auch nutzen.
Ja, ja, ja. Sehr, sehr cool.
Ja.
Ich habe ja keinen 4K-Fernseher und dadurch, dass ich nächstes Jahr ein bisschen was geplant habe, werde ich mir jetzt auch keinen kaufen. Also den werde ich mir dann vielleicht übernächstes Jahr kaufen.
Ja. Es lohnt sich immer während so Fußballveranstaltungen so Fernseher zu kaufen, weil die Hersteller, die dann zu echt günstigen Preisen raushauen. Also natürlich kann man irgendwie für so einen 55 Zoll 4K-Fernseher kann man auch 2300 Euro bezahlen. Der hat dann OLED und ist von, keine Ahnung.
LG?
LG? Ja, kann sein. LG jedenfalls ist auch der Hersteller von diesem Fernseher, den ich jetzt gekauft habe, und der hat nur 500 Euro gekostet. Jetzt an diesem Wochenende gerade. Obwohl er normalerweise 6500 kostet.
Mhm.
LG 55 UK 6100 heißt der. Und der kann auch HDR irgendwie und ist halt groß und hat ein nettes Bild und hat ein, ist halt ein Fernseher, ne?
Ja, 55 ist halt echt groß, ne? Also ich habe 46 Zoll und das finde ich eigentlich auch schon groß.
Ich habe halt bislang 40 und mein Fernseher ist halt schon irgendwie neun ein bisschen Jahre alt und von daher ist es auch einfach okay. Was mir halt im Sommer jetzt extrem aufgefallen ist, ist, dass mein Fernseher wahnsinnig Wärme imitiert. Und ich glaube, das macht der neue halt nicht mehr, weil die Panels einfach besser geworden sind. Und obwohl es dann halt größer ist um, weiß ich nicht, 80% oder so, gehe ich davon aus, dass der viel weniger Abwärme hat.
Ja, ich würde mir, glaube ich, wieder einen von Philips kaufen. Ich mag dieses Philips Ambilight, was ich habe. Aber ich weiß auch nicht, ob das so wichtig ist. Aber es sieht halt schön aus.
Ja, ja, verstehe ich. Kannst du dir aber mit Jo-Lampen auch selber basteln, glaube ich. Bin mir da nicht ganz sicher.
Nee, so nicht.
Also ich glaube, es geht nur, wenn du sowieso einen Philips-Fernseher hast.
Du kannst die Ambilight-Dinger ins Hue einbinden, die neuen. Also du kannst die Lampen dann vom Fernseher als Hue-Lampen benutzen.
Nee, das geht auch andersrum. Aber vielleicht muss der Fernseher das unterstützen.
Das vielleicht. Also auf jeden Fall muss ja irgendwie, die Hue-Lampe muss ja wissen, was auf dem Bildschirm gerade da ist. Und das kann sie ja von alleine nicht wissen.
Nee, das weiß sie aber, weil der Fernseher dann mit der Lampe redet.
Ja, vielleicht. Keine Ahnung, auf jeden Fall.
Ja, wie auch immer.
Ist also auch egal.
YouTube kann ich dann also auch in 4K auf meinem Fernseher hoffentlich gucken. Weil der Fernseher, der hat irgendwie WebOS 3.5 oder so. Keine Ahnung, was das nun kann. Aber da ist wohl auch YouTube drin.
Und Netflix.
Ach, das auch.
Netflix hat auch 4K, glaube ich.
Ja, aber nur, wenn man es bezahlt.
Ja, natürlich, ja. Ja, ja.
Naja, bei YouTube kriegst du halt alles, ne? Also.
Ja.
Und ich finde es ja so toll, dass es bei iTunes einfach meine Filme dann alle in 4K gibt. Haha, voll gut.
Alle oder nur?
Nee, ja, nur die es haben, aber ja. Ich krieg halt das Update auf 4K einfach geschenkt. Genauso wie das Update auf Dolby Atmos.
Ja. Ja. Ja, das passiert, weil du die Filme da gekauft hast, ne?
Genau,
dann, ja. Ja, und du hast dir ein buntes Armband gekauft.
Genau, ich habe mir ein buntes Armband gekauft, nämlich das aus der Apple Watch Keynote. Also das aus der WWDC Keynote. Da haben sie ein Armband vorgestellt und das ist einfach dieses Jahr sehr schön. Und da habe ich tatsächlich erstmalig in meinem Leben 59 Euro für so ein Armband bezahlt. Und bin da sehr zufrieden mit. Ich trage das seither jeden Tag und freue mich da wie ein Schnitzel drüber, obwohl es extrem teuer war.
Das gab's ja letztes Jahr gab's das ja auch, aber da dieses Jahr hat es, glaube ich, weiße Streifen zwischen den bunten Streifen.
Genau.
Und letztes Jahr war das einfach durchgehend bunt, ne?
Ja, genau. Und dieses hier sieht halt viel heller aus und freundlicher und deswegen habe ich gedacht, oh komm. Ja. Also in Wirklichkeit hat mich auch dieses Watch Face überzeugt, weil da sind diese Streifen ja auch drin und das habe ich einfach so geschenkt gekriegt und ich dachte, ach, für dieses Watch Face, das passt einfach total super zu diesem Armband. Und jetzt habe ich da plötzlich 59 Euro ausgegeben, die ich auch hätte sein lassen können, weil ich genug Armbänder habe. Aber ist das halt schön so.
Ja. Schöne Dinge. Manchmal muss man sich auch was gönnen.
Genau.
Genau. Ich habe mir gegönnt eine Mavic Air. Ich habe meine alte Drohne ein bisschen aufgerüstet, vor allen Dingen, weil die Mavic Air halt schön kompakt ist. Da habe ich jetzt auch die ersten Videos mit, also erstmal natürlich zu Hause drin rumgeflogen. Das habe ich auch auf YouTube gepackt. Und das war ganz lustig. Also das hat ganz gut geklappt, bis auf die Tatsache, dass ich natürlich überall zu nah dran war und das Ding dann halt ordentlich rumgepiept hat. Von wegen, Achtung, du hältst die Abstände nicht ein und sowas.
Aha, okay.
Glaube ich jedenfalls, dass es daran lag. Oder das hatte halt kein GPS bekommen oder sowas. Naja, und dann war ich letztens noch auf Gut Basthorst, da erzähle ich nachher nochmal kurz was von. Mhm. Und da habe ich auch ein kleines, das erste Mal quasi ein richtiges Video gemacht, weil wenn ich, es gibt so eine App von einer deutschen Flugsicherung, wo man nachgucken kann, ob man hier überhaupt, ob man an der Stelle, wo man ist, überhaupt fliegen kann, darf. Mhm. Und wenn ich da die aufmache, dann darf ich hier nicht fliegen. In meiner Nähe, in der Nähe von dem, wo ich wohne, weil das ja einmal hier bewohntes Gebiet ist. Dann haben wir Industriegebiet hier in der Nähe, da darf man auch nicht drin fliegen. In der Nähe von Bahnlinien darf man nicht fliegen. Und in der Nähe von Bundes- oder Wasserstraßen darf man auch nicht fliegen. Und ich wohne halt neben einer der größten Wasserstraßen in Deutschland, der Elbe. Mhm. Also man darf 100 Meter von der Elbe nicht fliegen. Machen natürlich trotzdem einige, aber ich noch versuche ich mich so ein bisschen an die Regeln zu halten. und deswegen fliege ich halt jetzt hier nicht rum und das ist ein bisschen doof. Aber da wir letztens halt, wie gesagt, aufs Land gefahren sind, aufs Gut Basthorst, habe ich die mal mitgenommen, habe da mal ein bisschen rumgeflogen. Ich muss die Videos noch ein bisschen schneiden und das Rumfliegen-Video ist jetzt auch nicht so das Spannendste. Was ich gemacht habe, damit ist ein kleiner Ausschnitt auf Instagram gepackt. Den kann man sich vielleicht mal angucken, wenn das jemand interessiert.
Wie hoch kommst du mit so einer Drohne geflogen? Weißt du's?
Weiß ich nicht. Also ich muss sie ja in Sichtweite fliegen. Und wenn ich zu hoch fliege, dann sehe ich sie ja nicht mehr. Also die müsste schon so, keine Ahnung.
Was macht denn die Drohne, wenn du damit zu hoch fliegst?
Dann sehe ich sie nicht mehr.
Und dann?
Dann darf ich sie in Deutschland so nicht mehr fliegen.
Abgesehen davon, ich meine, fliegt sie dann automatisch wieder runter oder was macht sie dann?
Nö, also solange du sie in Verbindung hast zu der Fernbedienung, kannst du sie halt rumfliegen, wie du möchtest. Und wenn sie, ich weiß nicht, was sie macht, wenn sie die Verbindung verliert, ob sie dann zurückfliegt. Also sie hat also eine Homecoming-Funktion. Du kannst ihr sagen, sie soll wieder zurückkommen. Das macht die. Oder vielleicht versucht sie auch einfach zu landen dann. Das, keine Ahnung, habe ich mich nicht eingelesen und okay. Ich weiß es nicht. Ich habe auch nicht vor, das auszuprobieren.
Kannst du mal deine Fernbedienung während des Fliegens über dem Fußboden in Alufolie einpacken und gucken, was passiert?
Nein. Ich habe Angst.
Ich wäre ja neugierig.
Lieber nicht.
Na gut.
Das kann man vielleicht nachlesen. Ich glaube, das ist eine sichere Möglichkeit, anstatt das auszuprobieren.
Oder man googelt einfach.
Ja. Ich hatte auch kurz ein bisschen Angst, als ich das gemacht habe, weil ich bin auch rumgeflogen und auf einmal konnte ich die Drohne nicht mehr sehen, weil sie irgendwie, oder ja, ich konnte sie noch sehen, aber sie war sehr klein. Und dann gab es halt Warnung, weil zu viel Wind und sowas in der Gegend, da wo ich war. Bin ich ganz schnell zurückgeflogen und auf dem Rückweg hat sie noch Low-Energy-Warnung abgegeben. Aber die gibt sie, glaube ich, auch relativ früh, aber ich glaube, wenn bei 25 oder 30% Batterieleistung. Und da wusste ich, da kann ich noch weiterfliegen. Also ich komm auf jeden Fall noch zurück. Mhm. Das war ganz cool. Also ich wollte eigentlich eine von diesen, es gibt ja so ein paar Smart Picture Funktionen. Da kannst du draufdrücken und dann fliegt die eine bestimmte Kurve ab, die einprogrammiert ist und macht dann daraus ein Video. Also einmal, dass sie so wie so ein Bumerang um dich herumfliegt oder dass sie wie so ein von ganz weit oben auf dich runterfliegt und dann wie so ein Komet, du auf einmal in der Mitte stehst oder sowas, ne?
Okay.
Aber ich habe diese Funktion nicht gefunden, deswegen habe ich es nicht gemacht.
Schade.
Ja. Und ich habe auch am Anfang vergessen, auf Aufnahme zu drücken. Also ich bin rumgeflogen und der Tobi Bayer, der war mit mir und der meinte, ich muss jetzt so seitwärts winken, damit man das auf der Drohne auch sieht. Ja, also auf dem Videofeed, auf dem meinem Handy, hat man das dann auch gesehen, aber wurde nicht aufgenommen, okay. Weil ich vergessen habe, auf Zunahme zu drücken. Mhm. Das war ein bisschen doof, aber das macht nichts.
Kann die so clevere Sachen wie, also die paar ja. beschriebenen Features hast du ja schon gesagt, aber kann die auch dich verfolgen? Du kannst sagen, hier übrigens, ich bin die Person und
ja.
dann.
Ja. Ja, das ist cool. Habe ich auch noch nicht ausprobiert. Das wollte ich demnächst auch nochmal ausprobieren am in dem Bereich, wo ich mit dem Rennrad fahre. Das ist auch ein Grund, warum ich sie mir gekauft habe. Ich wollte dann einfach mal die Fernbedienung in die Trikottasche stecken und sagen, komm, verfolg mich mal. Und zwar so ein bisschen so neben mir, in genug Abstand, 10 Meter Abstand oder was weiß ich, überm Deich, so dass da auch niemand ist, wo das und auch nichts ist, wo sie gegenfliegen kann, obwohl sie auch so Sensoren hat, dass sie nicht irgendwo gegenfliegt.
Clever.
Auf jeden Fall, das wollte ich mal ausprobieren.
Ja.
Obwohl sie dann, wenn sie über dem Deich fliegt und zu mir guckt, müsste sie seitwärts fliegen und sie hat die Sensoren nur vorne und hinten. Also seitwärts würde sie dann gegen irgendwas fliegen, wenn da was wäre.
Aber du kannst dich ja dann von vorne filmen lassen und sie fliegt rückwärts quasi.
Das könnte ich machen. Das geht, ja.
Ja, cool.
Finde ich gut. Ja, dann muss ich noch so ein bisschen mit rum experimentieren. Ich habe sie mir auch für meinen etwas länger geplanten Urlaub, den ich auch dieses Jahr noch machen werde, da werden wir nachher auch nochmal drüber reden. Mhm. Und da will ich sie halt auch mitnehmen.
Ja, sehr gut.
Und deswegen wollte ich halt ich hatte vorher die Bebop 2 von Parrot, die ist eigentlich auch ganz cool, aber die ist mir zu groß, um sie mitzunehmen, weil man sie halt nicht zusammenklappen kann. Und diese Mavic Air kann man halt zusammenklappen, das ist halt ein bisschen praktischer. Mhm. Ja, wenn jemand eine Mavic Air, wenn jemand eine Bebop 2 kaufen möchte, ne, sagt Bescheid.
Ja.
Ja. Ansonsten habe ich mich in letzter Zeit so ein bisschen wieder mit Gaming beschäftigt. Also Gaming, nicht Gaming draußen mit der Drohne, sondern Gaming einmal draußen Podcast hörend. Und zwar gibt es so einen Average Skills Podcast, der mir ganz gut gefällt. Das ist so ein Podcast ein deutscher Podcast für Average Skill Spieler, also nicht so Hardcore Spieler, die jetzt die ganze Zeit irgendwelche Highscores knacken wollen, sondern einfach so, die reden über nette Spiele, die man so nebenbei spielen kann, ohne jetzt der beste Spieler sein zu müssen. Das fand ich ganz nett. Kennen Sie den Podcast?
Überhaupt nicht. Was für Spiele haben die denn so?
Weiß ich gar nicht. Die erzählen halt gerade, was sie gerade so machen. Also die haben die Webseite ist halt auch ein bisschen scheiße, weil die zeigt nur die Episode 1, aber die haben eigentlich viel mehr Episoden. Da müsste man dann mal in das iTunes reingehen oder ich müsste mal irgendwie überbrücken, dass ich jetzt hier an meinem Handy rumspiele und den Podcast suche. wo ist er denn? Da. Also die haben über Donkey Kong zum Beispiel geredet. Die haben so ein bisschen über die E3 geredet, was da vorgestellt wurde. Ja. Kratos, keine Ahnung. Habe ich auch schon ein bisschen länger hatte ich es gehört. Also kommt irgendwie so einmal im Monat eine Folge raus. Ist jetzt auch nicht so übermäßig viel. Ist ganz nett. Also es gibt jetzt irgendwie 3-4 Folgen. Ja. Kann man mal reinhören, wenn man möchte.
Ja, sehr gut. Podcast-Empfehlung finde ich immer gut.
Genau. Wo ich gerade sage, Donkey Kong. Ich habe mir jetzt auch Donkey Kong gekauft. Donkey Kong. Tropical Freeze Dings.
Oh, das ist ein fantastisches Spiel. Das ist so gut.
Ja. Gab es irgendwie für 40 Euro und habe ich gedacht, ach komm, da kannst du mitnehmen.
Ja. Ich spiele es mit einem Kollegen jeden Tag ein Level. Alles finden. Das ist ziemlich cool. Also,
das mache ich ja nicht so, dieses alles finden. Das kostet mir ja immer zu viel Zeit. Obwohl man das bei Donkey Kong, glaube ich, machen müsste eigentlich. So ein bisschen.
Es lohnt sich halt, weil die Sachen sind halt auch wirklich schön versteckt manchmal.
Ja.
Hast du schon gespielt?
Nein, noch nicht gespielt, nein. Okay. Nein. Was ich gespielt habe, ist Ikaruga. Und zwar, da haben sie ja rausgebracht für die Switch. Ich hatte das damals, oder ich habe das auch auf dem GameCube. Und die Umsetzung auf der Switch ist eigentlich ganz cool. Man kann das sogar im Hochkantmodus spielen. Also man kann die Switch hochkant, also das Spiel selber ist auch im Hochkantmodus. Wenn du es halt auf mit der normalen Switch in einem normalen Breitbild spielst, nimmt es halt nur einen sehr, sehr kleinen, schmalen Streifen von dem Bildschirm ein. Mhm. So der Hauptteil, der drumherum ist so ein bisschen bunt und so, aber das interessiert eigentlich nicht. Und wenn man die Switch halt dreht und das im Menü auch einstellt, also da könnte man noch ein bisschen nachbessern, aber wenn man das halt im Menü einstellt, dass es gedreht wird, dann kann man die Switch halt auch drehen und das dann spielen. Man muss aber die Controller dazu abmachen, weil wenn die Controller werden nämlich nicht mitgedreht und du kannst halt nicht im Handheld-Modus hochkant quasi spielen. Das geht leider nicht.
Ja.
Das habe ich auch nochmal in so einem YouTube-Video kurz beschrieben, was mich daran stört.
Aha.
Ja. Ist aber sonst ganz cool. Also wer Ikaruga kennt, der kennt es. Und wenn nicht, für den wird es zu schwer sein wahrscheinlich. Also es ist ein es ist ein super schwerer Shooter. So ein Shoot'em-up.
Genau.
Du hast Ikaruga schon mal gespielt?
Nö, überhaupt nicht. Aber ich freue mich immer, wenn andere Leute sagen, dass wie schwer das Spiel ist. Und ich spiele einfach keine schweren Spiele. Von daher freue ich mich auch sehr über deine Podcast-Empfehlung gerade.
Nee, es ist halt, es gefällt mir halt echt gut. Aber es ist auch ein bisschen doof, dass es ein Download-Titel ist. Also sonst würde ich es einfach mal mitgeben und dann könntest du das mal spielen. Mhm. Aber das geht ja nicht. Könnte höchstens die GameCube-Version geben.
Samt GameCube,
genau.
Ich habe übrigens mir vorgenommen, wenn bis 2020 kein Super Mario Sunshine spielbar ist auf Switch oder irgendwas anderem, dann kaufe ich mir ein GameCube und spiele das Spiel da nochmal.
Da kannst du auch so ein GameCube kaufen, die kosten ja heute sagen nichts mehr.
Es geht darum, dass ich eigentlich kein Gerät haben will. Und dass ich hoffe, dass es halt irgendwann ein GameCube Mini gibt, wo das bei ist.
Ja. Ach so, okay.
Und das könnte natürlich sein. Also, ne, es könnte sein, weil wenn dieses Jahr irgendwie das N64 kommt und nächstes Jahr vielleicht der GameCube Mini, dann, mal gucken, was passiert. Bislang ist nichts vorgestellt worden. Die bisherigen.
Wann wurden die letzten Sachen mal vorgestellt?
Ja, irgendwann so jetzt im Sommer. Also Anfang Juli, glaube ich, wurden die vorgestellt.
Okay. Hier wird es gerade ein bisschen sehr dunkel draußen und fängt an zu riechen.
Ach, schön.
Ja.
Was hast du noch gespielt?
Dann habe ich noch so ein bisschen die Street Fighter 30 Jahre Collection gespielt. Das ist ja beinhaltet fast nur Spiele, die ich sowieso schon habe.
Ja.
Aber dafür alles auf der Switch und das ist ganz cool.
Das ist extrem cool. Ich habe das als Testmuster gekriegt, das Spiel. Und wir haben es auch online zusammengespielt. Und
ja,
das hat ein bisschen okay funktioniert so.
Es ist halt, laggt ganz schön viel. Also der Online-Code ist ja nicht so das allerbeste. Aber ja, macht doch nicht sonst Spaß, ja.
Ja. Ich habe da einen Test zugeschrieben auf NMAC und es ist bei mir sehr gut weggekommen, das Spiel, weil es einfach sehr, sehr liebevoll gemacht ist. Alles, abgesehen von dem Online-Code ist halt alles total cool. Also das Menü ist gut, es gibt ein Museum, wo du wahnsinnig viele Dinge über die Spiele erfährst. Die Aufmachung zu den Spielen, die ist sehr, sehr charmant gemacht. Die Spiele sind einfach toll umgesetzt, also kannst du alle super spielen.
Also ich find's vor allen Dingen gut. Ich hab jahrelang versucht, mir Street Fighter 1 zu kaufen.
Mhm.
Aber das ist halt echt nicht zu einem ordentlichen Preis zu bekommen.
Ja.
Wenn überhaupt zu bekommen. Und da ist es halt mit drauf. Und das finde ich ganz cool, weil das ist halt das erste Mal, dass ich dann Street Fighter 1 spielen konnte.
Genau. Ich habe tatsächlich mir vorgenommen, die Spiele jetzt alle der Reihe nach wenigstens einmal durchzuspielen. Mhm. Mit irgendeinem Charakter. Und Street Fighter 1 habe ich jetzt durch.
Da können wir nochmal ganz kurz zurückkommen auf YouTube. Und zwar, ich habe mir letztens tatsächlich ein Video angeguckt über die Storyline von allen Street Fighter-Spielen. Tatsächlich haben die alle eine Storyline, die zusammenhängen.
Ja, genau.
Ja.
Sagat zum Beispiel, der hat in Street Fighter 1 noch keine Narbe.
Genau, die kriegt er nämlich durch seinen Kampf in Street Fighter 1 am Ende. Da kriegt er die Narbe von Ryu.
Genau.
Und dann, ja. Naja, kann man sich mal angucken.
Ja, cooles Spiel.
Ansonsten habe ich noch so ein bisschen, hast du noch irgendwas gespielt, bevor ich jetzt einfach weiter erzähle?
Ja,
irgendwas Interessantes.
Es wird zu viel momentan. Also ich spiele momentan extrem viel. Ich spiele halt zum Beispiel Sushi Striker, aber da können wir irgendwann anders nochmal drüber reden. Ich muss den Test nochmal schreiben dazu. Und habe jetzt schon wieder ein neues Testmuster gekriegt von Hollow Knight. Ende der Woche kommt Mario Tennis raus, wo ich wahrscheinlich auch das Testmuster kriege. Also ich habe echt viel zu spielen momentan. Kann mich nicht beschweren. Und nächste Woche kommt Wolfenstein 2.
Ja.
Für die Switch. Das ist krass. Also.
Aber das neue Wolfenstein 2, nicht das alte Wolfenstein 2.
Ja, genau. Shadow of the Colossus.
Ja, nicht das Jump'n'Run-Spiel.
Was für ein Jump'n'Run?
Das Jump'n'Run, was der Vorgänger von Wolfenstein 3D, Wolfenstein 1 und Wolfenstein 2 waren Jump'n'Runs.
Nein, Wolfenstein war der erste 3D-Shooter.
Ja, aber das erste Wolfenstein-Spiel war kein 3D-Shooter.
Ach.
Die ersten beiden Wolfenstein-Spiele waren Jump'n'Runs.
Oh, okay, das wusste ich nicht. Sehr bin spannend.
Ja, es gab Castle Wolfenstein, Beyond Castle Wolfenstein und dann gab es Wolfenstein 3D. Bin ich mir ziemlich sicher.
Was? Also das, ich spreche von dem, was mag das gewesen sein? 1993er Spiel.
Ja, das ist Wolfenstein 3D. Das ist Wolfenstein 1992, aber Wolfenstein 1 ist 1981 rausgekommen und Wolfenstein 2 ist 1983 rausgekommen.
Ach, okay, das hatte ich völlig verdrängt.
Ja, muss man auch nicht unbedingt wissen, glaube ich.
Ja, also ich hoffe, dass ich ein Testmuster zu Wolfenstein kriege auch. Ist aber nicht so ganz wahrscheinlich. Und wenn es kein Testmuster gibt, dann werde ich mir wahrscheinlich die österreichische Version besorgen.
Ist die besser?
Die ist halt originaler. Ne? Da sind keine deutschen Cuts drin.
Okay, ja, ich hab die Wolfenstein und Wolfenstein 2 aus den USA.
Hast du auch die originale Version?
Entweder habe ich das für PS2, PS4 oder für Xbox. Ich weiß es tatsächlich gerade nicht.
Ich glaube, das ist für PS4.
Ich weiß es nicht. Ich glaube, ich habe es für Xbox. Ich habe so eine Doppelversion, wo zwei Spiele in. Ne, ist egal.
Ja, können wir irgendwann drüber reden.
Genau. Ja, Serien habe ich noch geguckt.
Was denn?
Und zwar, das ist glaube ich ein bisschen lustiger. Es gibt auf Netflix eine Serie, die kam letztes Jahr raus und hat in ihrem Intro, das ist eine 8-Part Documentation Series drin, also eine 8-teilige Serie, aber es kamen nur 4 Teile raus. Und da haben sie jetzt die zweiten 4 Teile als Staffel 2 rausgebracht. Und die Serie heißt The Toys That Made Us.
Okay.
Auf Deutsch irgendwas mit Spielzeug. Ich weiß gerade den Namen nicht auf Deutsch. Und das ist eine Serie, die geht immer so eine Stunde, 50 Minuten. Über Spielzeug. Also die erste Folge über Star Wars Spielzeug, dann über Barbie, He-Man, G.I. Joe, die zweite Staffel dann über Star Trek, Transformers, Lego und Hello Kitty. Und es ist ganz cool. Also G.I. Joe habe jedenfalls ich als Kindchen nicht gehabt. Aber Transformers kennt man ja, Lego Spielzeug kennt man in Deutschland sehr, sehr, sehr gut oder in Europa. Star Wars Figuren und He-Man Figuren ja auch und Barbie kennt man ja auch. Und es ist ganz lustig, wie so die Geschichte, wie diese Spielzeuge entstanden sind und welche Einflüsse sie selber aufgenommen haben, um so zu werden, wie sie sind, finde ich ganz cool. Mhm. Das ist eine schöne Serie, die man sich angucken kann, halt eine Dokumentationsserie, aber nett gemacht, finde ich.
Die gibt's bei Netflix.
Die gibt's bei Netflix, genau.
Ja.
Ebenfalls bei Netflix gibt es eine Serie, die ist eigentlich eher so eine Drama-Serie, ein bisschen düster, nicht lustig. Es heißt The End of the Fucking World. Mhm. Und geht irgendwie über so einen gestörten 17-jährigen Jungen, der gerne Tiere tötet und dann von zu Hause abhaut mit einem Mädel. Und ich weiß gerade gar nicht, wie viele Folgen, 8 Folgen, jeweils 20 Minuten lang ungefähr. Es ist eine Serie, die hat mich sehr gefesselt, die habe ich sehr schnell weggeguckt. Ist gut erzählt, ist eigentlich relativ langsam erzählt, also ist jetzt nicht irgendwie was Hektisches, aber geht halt um die beiden Hauptfiguren, um den Jungen und um seine Freundin da, das Mädchen, wie sie halt von zu Hause abhauen und was ihnen dann passiert. Und ja, ich will jetzt nicht zu viel spoilern, weil da kann man sehr schnell spoilern. Ist sehr düster und ist aber auch sehr, sehr cool gemacht.
Ja.
The End of the Fucking World. Ich habe es eigentlich hauptsächlich angefangen zu gucken wegen des Titels. Ich fand den gut. Bisschen depressiv ist das Ganze auch, aber
aha.
Ich fand das ganz cool. Ja. Das sind so die Sachen, die ich geguckt habe. Hast du irgendwas geguckt?
Ich überlege gerade, also ich gucke gerade so ein bisschen Fußball natürlich, weil das einfach läuft irgendwo, läuft überall immer Fußball. Und ansonsten, ich habe eine Serie angefangen jetzt zu gucken. Die gibt's bei Amazon Prime, die heißt McMafia.
Okay, worum geht's da?
Um einen russischen Banker, glaube ich, der... Mhm. Also ein Banker, der russischen Ursprung hat und der hat, na, wie formuliere ich das? Also er gerät in so einen kriminellen in so kriminelle Machenschaften rein, obwohl er es eigentlich nicht will. Und das Witzige ist halt, dass also der Name der Serie, der erklärt sich, glaube ich, in der ersten oder zweiten Folge schon, weil McDonald's so viel besser ist als Burger King, weil die einfach überall sind. Und das ist quasi auch das Prinzip dieser Mafia-Geschichte. Also,
okay.
Ich wusste gar nichts, als ich die Serie begann. Und ich würde das auch jedem anderen empfehlen, einfach so zu machen. Man kann die gut gucken, die Figuren sind sympathisch. Ist nicht super brutal, aber schon ernsthaft. Kann man gucken.
Okay, ich gucke ja fast gar nichts auf Amazon Prime Video.
Ich gucke halt immer mal wieder, wo es was gibt, was mich irgendwie interessiert. Und das war halt irgendwie dabei. Und dann haben wir es halt begonnen.
Hat doch gute Bewertung. Also irgendwie 4,5 Sterne.
Ja, dabei, wie gesagt, ist auch gut. Also ist jetzt kein Trash. Ist auch hochwertig produziert und so. Also
James Norton, ich gucke gerade, ob man die kennt, die Schauspieler.
Nee, ich kenne keinen einzigen.
Ja, so Mafia-Sachen sind ja irgendwie cool. Also ja.
Vor allen Dingen, das Spannende an dieser Serie ist halt auch, dass die so ein bisschen die Methoden erklären, wie manche Mafia-Geschäfte eigentlich funktionieren und wie man überhaupt irgendwie so die Überhand kriegt, um hier in was weiß ich was für einem Land irgendwie Mafia, im Hintergrund die Fäden zu ziehen. So.
Und kann ich das als Anleitung nehmen, um dann irgendwie Mafia-Boss zu werden?
Theoretisch ja, aber es gehört immer dazu, dass du wahnsinnig viel Geld ausgeben musst dafür.
Ja, vielleicht gewinne ich ja den Euro-Jackpot mit 90 Millionen, dann kann ich vielleicht Mafia-Boss werden.
Ja, ich weiß nicht, ob das reichen würde.
Oh, okay, verdammt. Dann lieber nicht spielen.
Ja.
Ja. Ja, ich kann dir noch mal ganz kurz erzählen, warum ich überhaupt auf dem Gut Basthorst war.
Oh ja, erzähl.
Und zwar, es gibt einen Podcast von Tobi Bayer. Nicht den Einschlafen-Podcast, sondern den Pappkameraden-Podcast.
Mhm.
Und zwar in Papp nicht wie Pappe, sondern Papp wie die Bar, das Papp. Und innerhalb dieses Papp-Kameraden-Podcasts hat er angefangen, Whisky zu verkosten und ist irgendwann auf die Idee gekommen, ein Fass Whisky zu kaufen. Und seine eigene, also es gibt von der schwedischen Distillerie Magmyra, gibt es die Möglichkeit, dass man sich ein Fass aussucht, also man sucht sich das Holz aus dem das Fass sein soll. Und also dann kannst du natürlich nicht hier das Holz nehmen, die haben da irgendwie, keine Ahnung, 3 verschiedene Fässer. Man kann sagen, ich möchte gerne hier das Eichenfass haben oder so, ne?
Mhm.
Und dann haben sie verschiedene Whisky-Brände, also mehr rauchig, mehr weniger Rauch und so, solche.
Ja.
Und dann kannst du halt sagen, okay, ich möchte gerne einen rauchigen Fass in diesem amerikanischen Eichenfass drin haben. Rauchigen Whisky in dem amerikanischen Eichenfass. Und das haben wir gemacht hat das irgendwann in seinem Podcast erzählt und hat gesagt, komm, jeder bezahlt einen Betrag X, also 75 Euro pro Flasche, und ist dann an diesem Fass beteiligt. Und wenn ich so und so viele Leute zusammenbekomme, sodass ich halt genug Geld habe, dass das nicht ein allzu großes Risiko für ihn selber ist, dann macht er das. Und das haben wir gemacht, dann vor knapp 4,5 Jahren,
mhm.
Wurde dann, haben wir quasi blind, also ich kenne Tobi ja auch persönlich, aber andere, die daran sich beteiligt haben, kennen Tobi nicht persönlich. Also sie haben dann blind Tobi das Geld überwiesen und der hat dann den Whisky bestellt und das Fass wurde dann in Schweden befüllt
Darf ich kurz rückfragen, wie viel Geld hat es insgesamt gekostet? Wie viel Whisky ist in was für einem Fass? Also Und eine Flasche hat wahrscheinlich dann 0,75 Liter?
Es waren, ich glaube, es waren 1,5 Liter Flaschen. Muss ich mal nachgucken. Ich habe die da hinten, steht jetzt in der Küche bei mir. Das waren 49 Flaschen, glaube ich, die in dem Fass jetzt dann drin waren.
Okay.
Und du kannst ja pro Flasche knapp 100 Euro rechnen.
Ja.
Also das ist schon ein mittlerer vierstelliger Betrag gewesen.
Ja, krass.
Auf jeden Fall wurde dann dieses Fass nach Schleswig-Holstein gebracht, in das Fasslager von, oder in eins der Fasslager von MacMürer auf dem Gut Basthorst, was eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde Autofahrt von Hamburg entfernt ist. In der Zwischenzeit ist Tobi dann auch alle halbe Jahr da mal oder ab und zu mal hingefahren oder hat sich verschicken lassen, eine Probe aus dem Fass, um zu testen, ob der Whisky schon gut ist zur Abfüllung. Das letzte Mal, glaube ich, jetzt im Winter. Und dann hat er letztens vor einem Monat gesagt, komm, jetzt füllen wir ab. Er hat einen Termin festgelegt, hat gesagt, komm, alle Leute, die daran beteiligt sind an diesem Fass, sind eingeladen, daran teilzunehmen,
ja, dorthin cool.
hinzufahren. Haben nicht viele gemacht. Wir waren, keine Ahnung, 8 oder 10 Leute vielleicht. Ich weiß es gar nicht. Also es waren nicht so viele, wie Flaschen dort waren. Aber das war ganz lustig. Dann haben wir halt das Fass aus dem Fasslager gerollt oder geholt und tatsächlich haben wir das auch selber abgefüllt. Also die Dame, die da arbeitet oder die dafür zuständig ist, hat das natürlich dann beaufsichtigt. Die hat uns auch gezeigt, wie das alles geht. Die hätte das auch für uns gemacht, aber wir wollten das auch selber machen. Ne? Ja. Sie muss das auch alles irgendwie dokumentieren wegen der Alkoholsteuer oder Branntweinsteuer oder was alles drauf ist. Läuft ja alles seinen geordneten Gang. Das ist jetzt keine Schwarzbrennerei, ne?
Ja.
Und dann haben wir das halt in Flaschen gefüllt und Korken drauf und nochmal den Alkoholgehalt nachgemessen, damit das halt auch richtig beschriftet wird und auch probiert. Der Whisky schmeckt auch sehr, sehr gut. Ist tatsächlich, hat über 50% die Fassstärke, die wir da haben. Und bei Whisky hast du es ja häufig so, dass du vor allen Dingen guten Whisky musst du eigentlich noch ein bisschen verdünnen. Und wenn du in so ein Glas nochmal, keine Ahnung, 3, 4, 5 Tropfen Wasser reinmachst, dann schmeckt der halt echt gut.
Oder ein Eiswürfel.
Ja, ein Eiswürfel.
Oder ist es zu viel?
Einmal ist es zu viel und zweitens hast du beim Eiswürfel das Problem, dass der halt sich mit der Zeit auflöst und du verwässerst halt immer unterschiedlich und immer weiter.
Also ja, okay.
Ist nicht konstant.
Ja.
Wenn du da 3, 4 Wassertropfen reinmachst, dann hast du einmal einen konstanten Geschmack und der bleibt dann auch, bis du das Glas ausgetrunken hast.
Ja.
Ja, deswegen, wenn du kühlst, wenn du tatsächlich den Whisky gerne kühlen möchtest, was eigentlich nicht machen solltest, aber wenn du es gerne machen möchtest, dann gibt es so Steine, habe ich auch, die sind halt bei mir im Eisfach und die kannst du halt reinlegen, die kühlen das Getränk auch runter, verwässern das aber nicht.
Ja, habe ich schon mal gesehen.
Kann man machen. Ja, und das haben wir halt gemacht und das war ganz cool, haben wir ein paar Fotos von gemacht natürlich und da habe ich den ja auch mit der Drohne geflogen, da bin ich über dem Fasslager geflogen unter anderem.
Was, also das war quasi ein Fass, was dafür gebaut wurde, dass da jetzt dieser Whisky reinkommt?
Ja, also ich weiß es
oder
nicht.
Es war kein benutztes Fass, oder?
Nein. Es war ein Sherry. Wir hatten ein Sherry-Fass. Ich weiß es gerade gar nicht, was wir hatten.
Und was passiert jetzt mit dem Fass? Das kommt woanders hin, oder was?
Ja, und zwar, das ist sehr lustig, auf diesem Gut Basthorst ist noch eine weitere Alkohol-Spirituosen-Firma. Und zwar die Feingeisterei. Die machen dort auch Alkoholika. Unter anderem machen sie Gin und solche Sachen. Aber auch Rum. Der macht einen Rum dort auf dem Gelände. Und wir haben jetzt in das Whisky-Fass Rum reingefüllt.
Für die nächste Füllung.
Ja, ist drin jetzt. Also haben wir dort vor Ort gemacht. Wir haben das leere Fass rübergetragen und dort direkt wieder befüllt. Da war tatsächlich sogar noch ein bisschen Whisky drin. Da sind jetzt 30 Liter Rum drin. Und wir sind sehr gespannt, was dabei rauskommt. Also
kann man da noch was von abkriegen?
Vermutlich, ich weiß es nicht. Also
ich frage mal Tobi.
Frag du mal Tobi. Also was er auf jeden Fall machen möchte, ist, die Leute, die sich an dem Whisky-Fass beteiligt haben, die kriegen ein Vorkaufsrecht auf die Flaschen.
Ja, klar.
Nicht auf alle Flaschen, aber ich glaube, er wollte, dass jeder, der an dem Whisky-Fass beteiligt war, mindestens eine Flasche von dem Rum auch bekommen kann. Mhm. Und was er dann mit dem Rest macht, weiß ich nicht. Müssen wir mal gucken. Also ich werde mir auf jeden Fall eine von den Flaschen, Rumflaschen holen.
Sehr cool. Ja, geile Sache. Finde ich total gut. Schön außergewöhnlich.
Ja, genau. Und jetzt habe ich hier halt auch meinen eigenen Whisky, auch wenn ich halt selber nicht an der Produktion beteiligt war und auch nichts ausgesucht habe. Ne? Das ist halt eigentlich Tobis Whisky. Aber ich habe mich halt beteiligt und das ist eigentlich ganz cool.
Ja.
Da steht auch drauf, Pappkameraden Whisky.
Sehr gut. Sehr gut.
Ja. Genau. Was ich noch erzählen wollte, ist, dass ich mir die Mavic Air gekauft habe für einen Urlaub. Und zwar alle 2 Jahre mache ich mal ein bisschen länger, also ich mache ja auch sowieso gerne häufig langen Urlaub, aber alle 2 Jahre mache ich einen längeren Urlaub, etwas Besonderes, und zwar mache ich Bildungsurlaub. Das ist eine Sache, die tatsächlich sehr, sehr wenige, ich glaube nur 2% der Angestellten in Deutschland machen, obwohl sehr viele, viele mehr das eigentlich machen können, weil es ist in den meisten Bundesländern, außer in Hessen und Bayern, ein Gesetz, dass der Arbeitgeber einem 2 oder 5 Tage pro Jahr zur Weiterbildung Urlaub geben muss. Mhm. Zusätzlichen Urlaub. Und man kann 2 Jahre kombinieren und kriegt dann so 10 Tage extra Urlaub. Und ich mache das immer, um dann eine Sprache zu lernen. Also ich lerne dabei immer Spanisch. Die letzten Jahre habe ich das immer in Mexiko gemacht und diesmal fliege ich nach Kolumbien und gehe dort dann auf eine, für 2 Wochen auf eine Spanischschule. Also das ist jetzt nicht wie Schule jedenfalls in Mexiko war das nicht so wie Schule in Deutschland, ne? Sondern das war halt alles sehr locker, alles sehr offen. Man geht da morgens hin. Er hat dann da seinen Spanischunterricht und nachmittags hast du frei, so ab 14 Uhr. Und genauso wird das wahrscheinlich auch in Kolumbien sein. Ich gehe nicht davon aus, dass es hier super anstrengend wird. Aber immerhin 2 Wochen extra Urlaub und kann man dann mit normalem Urlaub auch verbinden, so mache ich das. Und da will ich halt auch ein bisschen dann Drohne fliegen und sowas.
Ja, sehr cool. Du hast irgendwo gebloggt darüber, wie man so einen Bildungsurlaub am besten macht, oder?
Genau, das habe ich 2016 schon mal gebloggt und das jetzt 2018 nochmal neu gebloggt. Das ist eigentlich ein relativ einfacher Prozess. Also bei mir, ich arbeite ja in einem sehr großen Unternehmen. Da ist das alles geregelt und da sind die auch auf sowas vorbereitet. Ne? Mhm. Was ich halt machen muss, ich gehe zu meinem direkten Chef, zu meinem direkten Vorgesetzten, sage hier, ich will Bildungsurlaub machen. In der und der Zeit, ne? Und dann sagt er, ja, okay, passt. Oder er sagt, ja, mach mal lieber eine Woche später, weil da sind schon so viele Leute im Urlaub. Ne? Das ist ja aber auch so normal, so bespricht man das halt ab. Und dann suche ich mir halt über eine Webseite, die heißt bildungsurlaub.de, einen Kurs aus. Es gibt tatsächlich dort nicht alle Kurse auf bildungsurlaub.de. Es gibt halt mehr Kurse, als dort verzeichnet sind. Man kann sonst einfach auch mal ein bisschen googeln, was das für ging. Das ist halt immer wichtig, dass der Kurs, den man sich aussucht für das Bundesland, in dem man wohnt oder arbeitet, weiß ich gerade gar nicht genau, auch zugelassen ist oder zertifiziert ist. Mhm. Also ich muss halt nach dem Hamburger Bildungsurlaubsgesetz, muss halt diese Schule dann zertifiziert sein.
Ja.
Oder dieser Kurs. Das ist jetzt bei dem Spanischkurs irgendwie ein Intensivkurs mit 6 Stunden pro Tag oder irgendwie sowas. Das ist auch nicht großartiges. Naja, den buche ich dann halt und dann die Buchungsbestätigung reiche ich dann, also mein Chef muss dann noch so ein Formular ausfüllen und das reiche ich dann bei der Personalabteilung ein. Diese trägt es dann als beantragt in unser Urlaubsbuchungstool ein, wo mein normaler Urlaub auch drinstehen würde. Mhm. Und dann gehe ich halt in den Bildungsurlaub und wenn ich zurückkomme, dann kriege ich halt von der Schule ein Zertifikat, dass ich dran teilgenommen habe. Ich muss also keinen Test bestehen oder sowas,
ja,
sondern so eine Teilnahmebestätigung reicht.
Eine Teilnehmerurkunde.
Teilnehmerurkunde, genau. Dass ich halt, also in Mexiko war das, da musste ich 50% der Zeit tatsächlich da gewesen sein. Ne? Also okay. wenn man da mal einen Tag ausfallen lässt, dann ist auch egal. Aber immer dran denken, man diesen Kurs muss man halt selber bezahlen. Ne? Und wenn man selber dafür bezahlt, dann geht man dann, glaube ich, auch schon hin. Mhm. Also ich, letztes Mal in Mexiko, da habe ich einen Tag, konnte ich nicht und bin halt einen Tag nicht hingegangen. Aber normalerweise gehe ich halt immer hin. Naja, dann diese Bestätigung reiche ich dann wieder bei der Personalabteilung ein. Und die validiert dann diesen vorher beantragten Urlaub tatsächlich mit richtigen Urlaub, damit mir diese Stunden dann auch wirklich nicht als Fehlstunden gewertet werden. Mhm, okay. Und das war's. Und das ist bei vielen großen Firmen wird das wahrscheinlich ähnlich sein. Bei kleineren Firmen habe ich schon häufig gehört, dass es ja entweder geht's nicht, weil man halt irgendwie nur zwei Angestellte hat und wenn dann einer im Bildungsurlaub ist, ist halt doof, ne? Mhm. Dass wenn man halt, also ich weiß, als ich noch damals bei einer Zulieferer, also bei so einem Ingenieursdienstleister gearbeitet habe und ich das mal auch machen wollte, da wurde mir dann von meinem Chef gesagt, ja, steht dir zu, aber wird halt nicht so gerne gesehen. Also ja. Wink mit dem Zaunfall, macht das mal nicht.
Ja.
Ich hätte es mal machen sollen trotzdem.
So, naja. Nein. Hinterher ist man immer schlauer.
Genau. Ich war halt dann auch nicht lange bei dieser Firma, deswegen war das dann auch egal. Auf jeden Fall, da kann ich nur jeden, der nicht in Bayern und Hessen wohnt, dazu ermutigen, das zu machen, weil das macht halt echt Spaß. Man lernt da viele nette Leute kennen, die da, wo ich halt war, bis jetzt in Mexiko, in Playa del Carmen, da war der Altersdurchschnitt auch wirklich gemixt. Also da waren halt Leute dabei, die kamen irgendwie direkt von der Schule und haben so ein Jahr Auszeit in Zentral- und Südamerika genommen und wollten dann halt am Anfang nochmal eben einen Kurs Spanisch machen, damit sie sich ein bisschen verständigen können. Solche Leute waren dabei. Mhm. Aber es waren halt auch doch eine ganze Menge Leute tatsächlich, die wie ich Bildungsurlaub gemacht haben dabei. Und das war ganz cool.
Ja.
Also bildungsurlaub.de gibt es da so eine Webseite, wo man sich jetzt mal alles ein bisschen nachlesen kann. Ist eine sehr schöne Sache, die uns da der Gesetzgeber ermöglicht und das sollten viel mehr Leute in Anspruch nehmen.
Ja.
Man muss auch nicht verreisen dazu. Also du kannst auch einen Spanischkurs in Deutschland machen. Ne? Das ist nicht zwingend notwendig, dass man das im Ausland macht. Ich mache es halt gerne im Ausland, weil dann habe ich halt zwei Wochen mehr Urlaub.
Ja, logisch. Ja, ziemlich cool.
Ja. Man kann, glaube ich, auch irgendwie Krötenzählen auf Sylt machen oder so. Also es muss auch kein Spanischkurs sein. Das kann alles Mögliche sein. Das muss tatsächlich noch nicht mal was mit dem Beruf zu tun haben, soweit ich weiß.
Ein Deutschkurs in Russland oder so kann man auch machen.
Genau. Ja, ob der angenommen wird, das weiß ich nicht. Aber du kannst, glaube ich, sogar auch soziale Arbeit machen. Also du könntest irgendwie Brunnen bohren in Äthiopien. Das kann auch als Bildungsurlaub angesehen werden, glaube ich. Also okay. Du musst doch nicht mal was lernen. Du kannst auch was Gutes tun der Welt.
Cool. Finde ich gut.
Ja.
Ja, schöne Empfehlung zum Abschluss.
Genau. Und dann trinken wir mal unser, wie heißt das Zeug? Bomba Blue aus.
Schon
du hast alle. Du hast es schon. Ich habe noch so ein Drittel übrig.
Genau. Und dann hören wir uns in der nächsten Woche wieder.
Jo, dann bis zum nächsten Mal.
Bis denn. Tschüss.